Ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Woher wissen wir eigentlich die Dinge, die wir wissen? In der Philosophie, da gibt es so einen extra Bereich, den man Erkenntnistheorie nennt. Und ja, da fragt man sich einfach, woher oder wie kann ich etwas wissen? Wie kommt Wissen eigentlich zustande? Ich habe gelernt, dass es mehrere Zugänge gibt zum Wissen. Ja, man kann ja Sachen selbst erleben. Was man selbst erlebt hat, das weiß man irgendwie. Man kann logisch nachdenken, Beweise sich ausdenken. Und ein dritter Zugang, das ist durch Glauben, was andere sagen. Da ist jemand, der erzählt mir etwas und ich glaube ihm, weil ich diesem Menschen vertraue. Und diese verschiedenen Zugänge zum Wissen, die haben für uns unterschiedliche Bedeutung. Meine Erfahrungen, die ich mache, die können oft sehr subjektiv sein. Diese Erlebnisse lassen sich oft nicht wiederholen. Ja, das ist der Unterschied zwischen Geschichtswissenschaft und so Naturwissenschaften. Aber auch so logisches Nachdenken und Beweisführungen und all das hat auch seine Grenzen. Heutzutage braucht es oft Ethikkommissionen, die einem Grenzen aufzeigen und sagen, bis hierhin geht Wissenschaft und weiter ist es nicht vertretbar. Vieles, was wir wissen, wissen wir, weil wir vermeintlich klügere Menschen das Vertrauen schenken. Aber auch Menschen mit Autorität können auch mal lügen oder die sich einmal einfach daneben legen. Heute soll es um diesen dritten Zugang gehen zum Wissen. Es geht um ein Zeugnis oder um Zeuge sein. Für die Leser des ersten Johannesbriefes damals war es sehr, sehr wichtig, dass irgendwelche Ereignisse oder Tatbestände aufgrund von zwei oder drei Zeugen beurteilt wurden. Wenn es da keine Widersprüche gab, so konnte man wissen, genau das ist so passiert. Das lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 17, Vers 6, dass jemand nur verurteilt werden durfte aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen. Das kennen wir doch heutzutage auch aus unseren Gerichtssälen. Oft lassen sich Ereignisse nicht wiederholen. Da braucht es Zeugen, die übereinstimmen. Und in dieser Predigt soll es heute darum gehen, dass wir erkennen, wie zentral Jesus für uns ist. Dass wir erkennen, dass wir einen Schatz und eine echte Hoffnung haben, wenn wir Jesus haben. Und ich hoffe, dass wir ab heute Jesus ein wenig mehr vertrauen. Ein wenig mehr als gestern vielleicht. Mein Predigttitel heute ist: Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Lass mich den Predigttext aus der guten alten Elberfelder Übersetzung vorlesen. Da steckt irgendwie noch am wenigsten Interpretation drin. Da heißt es: Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich hatte gehofft, dass heute ein wenig mehr Schüler da sind, weil denen wäre das Thema dieses Textes bestimmt als erstes ins Auge gesprungen. Ich habe den ganzen Text nochmal hier und überall markiert, das häufigste Wort ist irgendwie Zeugnis oder Bezeugen. Vor kurzem gab es erst die Zeugnisse, jetzt sind ja Ferien. Lass mich diesen Text nochmal kurz in den großen Zusammenhang des ersten Johannesbriefes setzen. Wir sind ja im Kapitel 5. Das letzte Kapitel, also so gut wie am Ende. Johannes fasst in diesem Kapitel nochmal alles zusammen. Er er bindet sozusagen den Sack zu. Alle losen Enden, alle Themen, die er angesprochen hat, verbindet er jetzt irgendwie. Und die Absicht des Johannes ist, dass der gläubige Leser des Briefes enger verbunden ist mit seinen anderen Mitgeschwistern und vor allem enger verbunden ist mit Gott. Seine Absicht ist es, vor Irrlehre zu warnen, vor falschen Irrlehrern, die ein falsches Bild von Jesus vermittelten. Johannes beschreibt Gott als das Licht. Und das Licht, das jede Finsternis vertreibt. Unser Problem als Menschen ist, dass wir die Dunkelheit oft mehr lieben als das Licht. Aus eigener Kraft können wir nicht in das Licht kommen. Denn in diesem Licht werden alle dunklen Bereiche in unserem Leben auf einmal sichtbar. Wir sind einfach geprägt von den Maßstäben dieser Welt. Johannes schrieb, dass Maßstäbe in dieser Welt zum Beispiel sind die Gier des selbstsüchtigen Menschen, begehrliche Blicke oder das Prahlen mit Macht und Besitz. Alles sehr aktuelle Dinge auch in unserer Gesellschaft heute. Wer uns retten kann, ist Jesus allein. Er ist der Einzige, der uns Sünder mit dem heiligen Gott in Verbindung bringen kann. Jesus ist nämlich unser Anwalt. Und nur wer mit Jesus verbunden ist, der kann mit Gott in Gemeinschaft leben. Diesen Jesus stellt uns Johannes vor als den Sohn Gottes und zugleich auch 100% Mensch. Und genau das lehnten die Irrlehrer damals ab. Wie kann Gott mit etwas Menschlichem in Berührung kommen? Johannes ist es auch wichtig, wie diese Verbundenheit denn zum Ausdruck kommt. Zwei Dinge sagt er, wie unsere Verbundenheit mit Jesus im Leben Ausdruck findet. Wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und einander lieben, denn dadurch zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Was echte Liebe bedeutet, das wird lang und breit im Kapitel 4 erläutert. Gott macht es uns nämlich selbst vor. Er liebt, indem er gibt. Er gibt das Wertvollste, das er überhaupt hat. Er gibt nämlich seinen einzigartigen Sohn, Jesus. Und so wird Gott Mensch in Jesus. Und auch Jesus gibt. Er gibt sich selbst sein Leben für uns. Ich habe mal einen Gedanken gehört, da hat jemand überlegt, wenn man das, was Gott tut, in einem Wort ausdrücken müsste, was könnte das für ein Wort sein? Es wäre vielleicht das Wort geben. Gott ist ein Gott, der gibt. Und somit ist es das Sinnvollste, was wir tun können, das zu nehmen, was Gott gibt. Johannes beschreibt auch diesen Kampf, in dem wir stehen. Und er sagt, dass wir dafür Kraft brauchen. Einen Kampf gegen die Dunkelheit dieser Welt, die einfach im Gegensatz zu Gott steht. Da geht es um Gier, Begehren, Macht, Besitz. Diesen Kampf führen wir einfach wissend, dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, eigentlich schon auf der Siegerseite stehen. Wir führen diesen Kampf hoffend, dass diese Welt noch nicht alles ist. Das Beste kommt noch. Wir führen diesen Kampf liebend, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und glaubend, weil es genau darauf ankommt. Unser letzter Vers, der Vers 5 in Kapitel 5, der lautete: Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist niemand. Niemand würde diesen Kampf gewinnen, wenn er nicht glauben würde, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also, alles dreht sich um Jesus, den Sohn Gottes. Und da sind wir schon bei unserem Text. Jesus, der Sohn Gottes. Das kürzeste Bekenntnis von uns Christen. Johannes beginnt damit, dass er uns drei Zeugen vorstellt. Woher wissen wir eigentlich, wer Jesus ist? Ja gut, wir haben die Bibel und Johannes sagt, dass man Jesus nicht logisch erklären kann oder beweisen. Wir können kein Experiment durchführen, sodass Jesus auf einmal hier ist und wir ihn sehen und anfassen können. Er kann uns nicht genau das erleben lassen, was er erlebt hat. Das Einzige, was uns Johannes geben kann, ist ein Zeugenbericht. Er selbst schreibt am Anfang seines Briefes, Jesus war von Anfang an da, wir haben ihn gehört, ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und wir haben ihn betrachtet und mit unseren Händen betastet. Also unser Wissen zu Jesus erfolgt über diesen Zugang, über einen Zeugenbericht. Und in den Versen 6 bis 8, da zählt er uns drei Zeugen auf, die miteinander übereinstimmen. Johannes sagt, dass dieser Jesus durch bzw. in Wasser und Blut gekommen ist. Und dabei scheint es dem Johannes sehr wichtig zu sein, dass es nicht nur Wasser war, sondern Wasser und Blut. Er betont es also. Was in aller Welt soll das jetzt heißen? Da kommt jemand durch Wasser und Blut. Es gab einige Vorschläge in der Kirchengeschichte, einige Erklärungen. Manche meinten, damit wäre die Geburt Jesu gemeint. Bei so einer Geburt spielen diese Flüssigkeiten auch eine Rolle. Andere meinten, nee, damit ist der Tod Jesu gemeint. Ja, da gibt es ja die Geschichte, dass Jesu Seite mit einem Speer durchbohrt worden ist und da floss auch als Zeichen, dass Jesus tatsächlich tot war, Wasser und Blut. Ist eventuell unsere Taufe und das Abendmahl damit verbunden? Diese Elemente kommen ja auch beim Abendmahl vor. Eine andere Erklärung ist da naheliegender. Und manche Übersetzungen, neuere Übersetzungen, zum Beispiel die Neue Genfer Übersetzung, die fügen einfach die Erklärung direkt mit ein. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es dann Vers 6, er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt, bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut, wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst und der Geist ist die Wahrheit. Für uns ist das etwas rätselhaft. Für die Leser damals wahrscheinlich sehr einleuchtend gewesen. Wasser und Blut meinen also zwei Ereignisse im Leben Jesu. Zwei Ereignisse, bei denen die Gottessohnschaft Jesu bezeugt wurde. Bei Jesu Taufe und beim Tod. In Matthäus 3, Vers 16 lesen wir zum Beispiel von Jesu Taufe. Da heißt es, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Pfingsten gefeiert und auch Taufe und da haben wir uns daran erinnert, dass die Taufe ein Symbol dafür steht, dass wir mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden sind. Jesus wurde mit der Taufe des Johannes des Täufers getauft und damals hat es so eine leicht andere Bedeutung gehabt. Dort ging es um Reue und Umkehr zu Gott. Das war die Message, die Botschaft von Johannes dem Täufer. Aber was hatte Jesus denn da beim Johannes dem Täufer verloren? Warum musste denn er getauft werden? Das fragte sich Johannes der Täufer auch. Jesus war doch sündlos. Wovon hätte er denn umkehren müssen? Was hätte er bereuen sollen? Jesus zeigte mit seiner Taufe zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, wie sehr er sich mit unsündigen Menschen identifiziert. Er zeigt damit, dass er einer von uns ist. Das ist die Taufe am Anfang seines Wirkens. Von der Kreuzigung lesen wir zum Beispiel in Lukas 23, Vers 46. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Markus Evangelium heißt es, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Jesus starb am Kreuz, nicht weil er es tun musste, sondern weil er es tun wollte. Er gab sein Leben für uns, nicht nur um sich mit uns Sündern zu identifizieren, er starb für uns, um unser Problem mit Sünde zu beheben. Unsere Trennung von Gott. Jesus ist die Brücke zu Gott. Durch ihn haben wir Verbindung mit Gott. Er korrigiert unsere Zielverfehlung und er nimmt die Strafe unserer Gesetzesübertretung auf sich und bezahlt dafür. Das Wunderbare bei diesen beiden Ereignissen haben wir gelesen, wie Jesus als der Sohn Gottes bezeugt wurde. Einmal von Gott selbst durch diese Stimme aus dem Himmel und einmal ist es ein römischer Hauptmann. Zwei Zeugen. Johannes hat noch einen dritten auf Lager. Der Heilige Geist selbst, weil der ist auch mit dabei. In Form einer Taube. Und Jesus selbst gibt seinen Geist in Gottes Hand. Somit sind es drei Zeugen. Wasser, Blut und Geist. Zwei Ereignisse und eine Person des dreieinigen Gottes. Am Anfang und am Ende des Wirkens Jesu. Was wird denn hier bezeugt? Es wird bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Wir können uns fragen, warum ist das denn so wichtig für den Johannes? Möglicherweise sagt er es, weil es eine Reaktion auf diese Irrlehrer war, die etwas anderes behaupten. Wahrscheinlich hat für die in diesem Brief bekämpften Irrlehrer der Tod Jesu am Kreuz keinerlei Heilsbedeutung. Es gab Irrlehrer, die sagten, bei der Taufe, da kam irgendwie so ein himmlischer Christus auf Jesus. Deshalb konnte Jesus Wunder tun und all das tun, was er tat. Aber er ist nicht wirklich gestorben, weil da hat er sich vor dem Tod wieder getrennt und ist in den Himmel gefahren. Also Jesus ist nicht wirklich gestorben. Gott konnte nicht sterben. In einem Kommentar heißt es, es mag uns schwerfallen, uns mit dieser alten Art und Weise zu identifizieren, wie man versucht, das Ärgernis des Kreuzes zu vermeiden, indem man sagt, es war nicht wirklich der Sohn Gottes, der am Kreuz hing. Aber in unserer modernen Zeit haben wir unsere eigenen Methoden, um dieses Ärgernis vom Kreuz zu vermeiden. Manche leugnen auch heutzutage, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist. Sie sehen in ihm einen edlen Märtyrer. Manche werten das Kreuz ab und machen es zu einer bloßen Zierde in Schmuck oder in der Kunst. Andere ersetzen das Kreuz durch ein psychologisches Evangelium der Selbsthilfe und des Selbstwertgefühls und betreiben eine Evangelisation ohne Kreuz. Auch heutzutage ist es nicht so klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Frage an uns, wer ist Jesus für dich und mich? Ein netter Mensch, der viele gute Dinge tat, ein weiser Gelehrter, der sehr gute Sachen gesagt hat? Oder ist er für dich auch der Sohn Gottes, der für dich gestorben und auferstanden ist? Glaubst du diesen Zeugen? Beweise können uns hier nicht geliefert werden. Wir müssen diesen Zeugen glauben. Im zweiten Teil, da geht es darum, dass wir Gott glauben können. Gott lügt nicht. Was ist denn die Konsequenz davon, dass man glaubt oder nicht glaubt? Johannes macht hier die Beobachtung, dass jeder Mensch immer irgendjemanden glaubt. Wem glauben wir als Kinder? Den Erwachsenen, die wissen alles, vor allem die Eltern. Als Schüler und Studenten glauben wir den Lehrern und den Professoren. Als Menschen, die in einer Beziehung leben, glauben wir denen, die wir gut kennen, von denen wir meinen, dass sie uns auch lieben. Also Johannes' Argument ist hier, hey, wir glauben Menschen. Und Menschen sind fehlbar. Erwachsene haben nicht immer recht. Professoren können sich irren. Und Menschen, die uns lieben, sagen auch nicht immer die Wahrheit. Aber was ist mit Gott? Wenn Gott etwas nicht kann, dann ist es Lügen. Johannes hält es hier für absurd. Wir glauben fehlbaren Menschen, aber den Gott, der nicht lügen kann, dem glauben wir nicht. Hier heißt es, Gott ist größer. Gott ist größer, er ist vertrauenswürdiger, glaubwürdiger als Menschen. Aber er kann auch größere Dinge über Jesus bezeugen. Wir können, also die Apostel damals, sie konnten bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben in diesen 3 Jahren. Aber was Gott bezeugen kann, ist auch größer. Er weiß so viel mehr über Jesus. Warum? Weil Jesus sein Sohn ist. Gute Eltern kennen ihre Kinder. Sie waren von Anfang an dabei. Die haben gute und schwere Zeiten mit den Kindern erlebt, haben all das Üben und Scheitern der Kinder hinter den Erfolgen mitgekriegt. Sie kennen den Charakter des Kindes, die Wünsche, die Ziele. Also hat ein Zeugnis oder eine Zeugenaussage sehr viel mit einem zu tun, wer diese Zeugenaussage macht. Aber andererseits hat ein Zeugnis auch viel damit zu tun, über den es ausgesprochen wird. Vor kurzem haben die Kinder Zeugnisse bekommen in der Schule. So ein Zeugnis sagt nur etwas darüber aus, was für Noten man gehabt hat in diesem Halbjahr. Es sagt nichts darüber aus, ob man ein guter Mensch ist, ob man wertvoll ist, ob man etwas kann. Ein Zeuge im Gericht kann oft auch nur einen Teil der Wahrheit wiedergeben. Ein anderer Zeuge bringt vielleicht eine ganz andere Perspektive mit in den Fall. Das Zeugnis von uns Menschen über Jesus ist einfach Stückwerk. Wir können Jesus nicht begreifen, das ist bei Gott anders. Das, was Gott über seinen Sohn sagt, das entspricht wirklich der Wahrheit. Das ist keine Teilwahrheit. Der Vers 10 in der NGÜ lautet so: Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Welche Konsequenz hat unser Glaube oder unser Unglaube? Wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann geben wir Gott recht. Wenn wir ihm nicht glauben, sagen wir indirekt damit, dass Gott ein Lügner ist. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Wenn Gott etwas sagt in der Bibel und wir glauben es nicht, dann sagen wir damit: Gott, du bist ein Lügner. Das ist schade. Wir stehen in direkter Konkurrenz mit dem, was Gott sagt. Kann dieser Wettbewerb gut für uns ausgehen? Ich glaube nicht. Zum Schluss sagt Johannes in unserem Text, was denn jetzt wirklich bezeugt wird. Johannes hat bereits zwei Sachen gesagt, zwei Dinge wichtig gemacht. Es gibt Zeugen, drei Zeugen, die übereinstimmen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und auf der anderen Seite diese Wichtigkeit und diese Konsequenz der Annahme des Zeugnisses Gottes über seinen Sohn. Jetzt geht es darum, was sagt denn Jesus und was sagt Gott über Jesus? Gott sagt, dass er uns das ewige Leben gegeben hat. Ja, hier steht die Vergangenheitsform. Er hat uns das ewige Leben gegeben. Da steht nicht, dass er es uns geben wird, irgendwann in der Zukunft. Gott hat es gegeben, wir dürfen es jetzt schon haben. Das ewige Leben. Forever young, wer will das nicht? Mit diesem Versprechen kann man heutzutage viel Geld machen. Aber bisher haben alle Produkte, die das Versprechen gemacht haben, irgendwie versagt. Ewig leben. Wir alle ahnen, dass wir dafür irgendwie geschaffen worden sind. Für ein Leben mit dem Schöpfer des Lebens selbst. In Verbundenheit, in Gemeinschaft mit Gott. Wir alle suchen nach etwas, was beständig ist, etwas, das erfüllt, etwas, worauf man zählen kann, etwas, das wir anbeten können. Und wir alle machen uns abhängig. Wir brauchen Bestätigung von außen. Wir hoffen auf Hilfe und Orientierung. Und wir finden Dinge, von denen wir all das erhoffen. Und wenn das nicht Gott ist, dann nennt man das Götze. Die Eigenschaft von Götzen ist jedoch, dass sie all das versprechen, es aber nicht einhalten. Es ködert uns, es beutet uns aus, es saugt uns aus, es macht uns abhängig, es benutzt uns, es erfüllt uns nicht und lässt uns leer zurück. Gott sagt, dass er uns das ewige Leben gegeben hat. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Es ist nur durch Jesus zu haben. Du kannst es dir nicht verdienen. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Gott ist ein Gott, der schenkt, weil er weiß, dass wir es uns nicht leisten können. Gott ist ein Gott, der schenkt, weil er es uns nicht aufzwingt. Geschenke müssen nicht geöffnet werden. Sie werden uns überreicht und es liegt an uns, dieses Geschenk zu öffnen. Gott ist ein Gott, der schenkt, weil er liebt. Und so können wir das ewige Leben nicht ohne Jesus haben. Und wir können nicht Jesus ohne das ewige Leben haben. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Wir sehen, alles dreht sich um Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist, was der Text uns heute deutlich machen will. Jesus ist nicht nur das Zentrum unserer Zeitrechnung vor und nach Christus. Er ist zentral für unser ewiges Leben. Jesus ist es, der uns hoffen lässt. Er ist derjenige, der gibt. Er ist der, der sich uns selbst schenkt. Was bleibt uns zu tun? Heute, in der nächsten Woche, Gottes Geschenk annehmen. Es ist eine entscheidende Frage an uns alle, ob wir den Sohn Jesus Christus wirklich haben oder ob wir uns nur so gedanklich mit ihm beschäftigen und all diese biblischen Sätze bejahen. Hier geht es um unser ewiges Leben. Abschließend möchte ich den Vers 13 lesen. Das ist so der Brückenvers zum nächsten Abschnitt. Da heißt es: Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Amen.